Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
Und hier ist Arvid, natürlich auf der Dagmar Horn und noch auf See.
Die Maschine läuft, Arvid.
Ja, wir haben jetzt wieder totale Flaute im Moment. Wunderbares Sommerwetter, also richtig warm, aber eben kein Wind. Und wir haben nur noch ein paar Meilen vor uns. Und dann laufen wir ins Skagen ein an der Nordspitze Jütlands. Das heißt, die Nordsee und das Skagerrak liegt dann quasi hinter uns. Und damit sind wir wieder in heimischen Gewässern angekommen.
Das ging aber jetzt ganz schön ruckzuck vom Loch Ness sozusagen durch die Nordsee.
Ja, wir sind jetzt nonstop von Inverness rübergefahren. Aber das bot sich einfach an, weil Wind und Wetter einfach günstig waren. Wir haben ja kräftigen Wind gehabt, aber aus der richtigen Richtung. Und da die Dagmar Horn ja auch ein bisschen Wind braucht, um in Fahrt zu kommen, war das genau das Richtige für uns. Also wir haben wunderbare Segeltage gehabt, zwischendrin dann auch mal totale Flaute, witzigerweise. Und dann kam der Wind aber auch nochmal wieder. Und jetzt haben wir wieder Flaute, aber jetzt sind wir auch gleich da.
Also gar nichts von der tückischen Nordsee, von der man immer wieder hört.
Nein, ich meine, auf der Hinfahrt hatten wir nun genau das Gegenteil. Da hatten wir nun wirklich 6, 7 Windstärken, teilweise genau gegen an. Und das war ein bisschen ruppig und ungemütlich. Das war so, was man von der Nordsee oft erwartet. Aber na, sie war recht lebhaft, die Nordsee, das kann man nicht anders sagen. Also geschaukelt hat es schon auch, aber es war einfach wunderbar. Und gerade die letzte Nacht war wieder total sternenklar mit Jupiter oben, den man wunderbar sehen konnte, die Milchstraße sehen konnte. Es war also eine sternklare, wunderbare Nacht.
Weil es ja gar keine Lichtverschmutzung auf dem Meer gibt, ne? Da leuchten die Sterne noch viel, viel intensiver.
Ja, man sieht sogar, also wenn man ins Skagerrak reinfährt, man sieht dann die norwegische Küste erst. Also da siehst du dann immer mal so ein bisschen Lichtschein. Und da merkt man erstmal, was eine Stadt oder eine Ortschaft für eine Lichtausbreitung oder Verschmutzung, kann man auch sagen, eine Lichtausbreitung hat. Aber wenn man dann auf See ist, dann ist es halt dunkel. Und der Mond war auch nicht zu sehen. Insofern hat man also richtig einen super Sternenhimmel, ein Firmament über sich gehabt.
Ach, wie klasse, Arvid. Ich habe am Wochenende oder vor ein paar Tagen auf Instagram und Facebook aufgerufen, dir Fragen zu stellen, zu erzählen, was deine Hörerinnen und Hörer eigentlich immer schon mal wissen wollten. Und einige dieser Fragen habe ich jetzt hier zusammengestellt. Was war das Witzigste, das bei dieser Expedition passiert ist?
Ach, was war das Witzigste? Also wir haben viel Spaß gehabt mit dieser Inszenierung von dem Ungeheuer von Loch Ness. Also das ist dann irgendwie so eine Idee, kommt ja auf und dann fangen alle an zu basteln und irgendwie zu machen und jeder hat irgendwie einen Input. Es gab ganz verschiedene Versionen von Nessie und auf eine haben wir uns dann schließlich geeinigt. Also das war viel Spaß und hat viel Gelächter hervorgerufen.
Sollen wir erzählen, wie es wirklich entstanden ist? Ich glaube, ich habe gesehen, dass ihr im Loch Ness seid und ich habe dir geschrieben, Arvid, wenn ihr jetzt Nessie trefft, das wäre die Geschichte. Also seid kreativ.
Genau, du bist eigentlich die Initiatorin gewesen, Bärbel. Also das haben wir nicht auf uns sitzen lassen, dass wir nicht kreativ sein würden. Also das hat hier einiges in Gang gesetzt an Bord.
Dann kriegte ich, weiß ich nicht, 1-2 Stunden später von Thomas dieses Foto von der Dagmar Orn mit Nessie im Vordergrund. Und dann sind bei mir echt die Pferde durchgegangen und ich habe mich hingesetzt und habe innerhalb von, weiß nicht, 5 Minuten diesen Text darunter geschrieben und ihn sofort gepostet und habe dann echt ein schlechtes Gewissen gekriegt und gedacht, war das jetzt wohl too much? Und dann habe ich aber dir und Thomas sofort den Text geschickt und gefragt, ob es so okay ist, aber ihr habt den Spaß verstanden, ne?
Ja, wir sind hier ja auch nicht in der bierernsten Mission unterwegs, also wir haben ja eben auch Spaß an dem, was wir machen und man kann doch auch mal Unsinn machen.
Genau. Gut, das war also das Witzigste, was bei dieser Expedition passiert ist. Noch 2 spannende Fragen, Arvid. Wie lange darf man duschen auf der Dagmar Orn und habt ihr einen Plan, wer die Spülmaschine einräumt?
Das ist eine super Frage, muss ich sagen, weil wir haben weder das eine noch das andere. Also eine Dusche gibt es an Bord nicht, aber es gibt natürlich einige Pützen, wie man hier sagt. Also einmal die an Deck stehen und wer mag, kann sich also eine Seewasserdusche mit der Pütze über den Kopf gießen. Also insofern Duschen, um Wasser zu sparen, gibt es nicht. Aber man kann sich natürlich waschen. Also die Möglichkeiten gibt es. Eine Geschirrspülmaschine, auch eine gute Frage ist, gibt hier eine personifizierte Geschirrspülmaschine. Das ist immer der tägliche Backschafter, so wird er hier genannt, der also dafür zuständig ist, das Geschirr zu spülen und abzuwaschen, also aber auch sauber zu machen, Klos zu putzen und alles, was irgendwie so anfällt.
Und dafür gibt es einen Plan, ne?
Ja, dafür gibt es einen Plan, das rotiert immer, da ist jeder irgendwie einmal dran und insofern ja, kann man das auch gut ertragen. Also wir sind 10 Leute an Bord, also insofern ist da das Intervall auch nicht zu eng getaktet, als dass da jeden zweiten Tag der gleiche wieder rankäme. Oder so.
Na, das ist doch gut. Wie schaffst du es eigentlich immer, so eine gute Crew zu finden? Ich meine, ihr seid ja manchmal auch lange auf See und das macht ja auch was mit manchen Menschen, also dass es trotzdem harmonisch ist und dass Konflikte aber auch ausgesprochen werden. Du musst ja vorher auch schon sehr bewusst deine Crewmitglieder auswählen.
Ja, aber es melden sich auch nur bestimmte Menschen irgendwie, die Spaß an so etwas haben. Und ganz viel, ich sag's ja immer wieder, ist das Schiff. Also das Schiff zieht Menschen an und das steht natürlich auch für eine gewisse Lebensform und Reiseform und Reisephilosophie und können sich einige Menschen eben mit gut identifizieren. Und auf diese Art und Weise bekomme ich eben viele Anfragen und natürlich aber auch über die Crew, die in ihrem Freundeskreis wiederum Bekannte haben, wo die sagen, Mensch, also die oder der würde gut hier mit reinpassen in dieses Team. Und auf diese Art und Weise ist es nicht so, dass ich groß in die Akquise gehe und sage, hier ist Crew gesucht für die nächste Etappe, sondern das ist eigentlich so Mund-zu-Mund-Propaganda intern von der Crew. Und darüber hinaus kriege ich eben doch auch eine ganze Menge Anfragen von außen, von interessierten Menschen, die den Podcast hören beispielsweise. Darüber kommen einige. Die irgendwie die Reisen, die Unternehmung dieses Schiffes und von Ocean Change verfolgen und auf diese Art und Weise Spaß dran haben, mitzuwirken.
Ja, und durch deine vielen Erzählungen wissen sie ja auch wirklich, worauf sie sich einlassen. Und das ist keine Wellnessfahrt auf einer Yacht ist, sondern dass es ein echtes Abenteuer ist. Und tatsächlich, ich glaube, es war in Warnemünde, als ich da kurz an Bord war, da hat mir eines deiner Crewmitglieder erzählt, sie hätte zur Vorbereitung dieser Expedition den Podcast gehört.
Ja, also ich glaube, es sind einige mittlerweile, die darüber gekommen sind, also die gesagt haben, also Mensch, da hätte ich doch mal Lust zu. Und so, es ist wirklich nicht jeder geeignet oder jede geeignet, um hier mitzufahren. Da muss man auch ganz ehrlich miteinander umgehen. Und deshalb ist mir es immer wichtig, dass man natürlich vorher mal sich ausführlich ausspricht, damit jeder weiß, worauf er sich drauf einlässt. Denn es ist natürlich immer die Gefahr, dass man irgendwie so ein bisschen romantisches Abenteuer vor Augen hat und wir fahren mal los. Aber der Alltag dann, wenn schlecht Wetter ist, wenn es schaukelt, wenn Seekrankheit da ist, wenn das eine oder andere fehlt, was man sonst gewohnt ist. Damit muss man umgehen können und muss sich irgendwie reduzieren können. Und deshalb ist es immer wichtig, dass die Crewmitglieder in der Regel auch eben Erfahrung schon mit einbringen, also schon in ähnlichen Situationen mal gewesen sind.
In den Filmen zeigen wir immer die Glocke mit der Dagmar Orn in Schrift. Aber wir haben sie, oder derjenige, der geschrieben hat, hat bemerkt, wir haben sie noch nie gehört. Wann wird die Glocke geschlagen?
Die Glocke wird eigentlich, also früher bei den Segelschiffen hat man ja geglast, sagt man. Also wenn die Wache begann, dann hat man so halbstündlich immer geglast. Das ist so ein Signal gewesen, also ein Zeitzeichen sozusagen an Bord. Dann hat man früher auf der Back, wo bei den großen Schiffen hat man das heute auch noch, wo der Anker ist, hat man immer die Glocke geschlagen, wenn ein Schäkel hochkam, also damit der hinten auf der Kapitän oder Steuermann eben wusste, wie viel Kette noch im Wasser ist oder schon hochgeholt ist. Also wir nutzen die Glocke eigentlich, um zum Essen Bescheid zu sagen. Also es wird dann eigentlich einmal geschlagen, wenn das Essen fertig ist, so dass jeder weiß, jetzt gibt es was, und zwar im Hafen wie auch auf See. Und das ist für uns eigentlich diese Schiffsglocke. Aber sie gehört auch zu einem Schiff dazu. Das ist also quasi, wenn ich richtig informiert bin, auch Ausrüstungspflicht. Man muss eine Schiffsglocke haben. Und insofern ist sie auch so ein bisschen, ja, so mit das Herzstück eines solchen Schiffes.
Hast du eigentlich so eine Art Bucketlist? Hast du Ziele, die du mit der Dagmar Orn unbedingt noch ansteuern möchtest?
Ja, das gibt eine ganze Reihe, aber ich habe es mir ja zur Regel gemacht, nie darüber vorher zu reden, weil wenn ich das jetzt erzählen würde, dann würde ich mich ja auch einem gewissen Zuchtzwang aussetzen, weil dann immer wieder nachgefragt wird, und machst du das und wann machst du das und wie machst du das, und so kann man da viel relaxter und entspannter irgendwie drüber nachdenken, planen, umsetzen, wie auch immer man was machen möchte. Also insofern, da bin ich um Verständnis, dass ich über so Zukunftspläne eigentlich selten rede.
Okay, eine Frage habe ich gerade vergessen, als es um die Crew ging, die will ich hier noch nachschieben. Hat es das auch mal gegeben, dass das überhaupt nicht klappte mit der Crew? Ja. Dass es einfach eine Fehleinschätzung war und jemand sich komplett unwohl fühlte oder einfach nicht ins Team passte?
Ja, das hat es gegeben, relativ selten. Aber ich meine, ich habe ja natürlich auch noch nicht irgendwie den Anspruch der Allwissenheit. Also ich kann den Menschen ja auch nicht reinschauen. Und wir haben es in den vergangenen Jahrzehnten, muss ich sagen, einige Male, aber selten gehabt. Also es kann nicht bestimmt, es sind vielleicht 3-4 Fälle gewesen, wo man gemerkt hat, da stimmt die Chemie einfach nicht. Also die oder der passt hier nicht rein. Und das merkt man ganz schnell auf dieser Enge, auf so einem Schiff, und wenn es dann nicht harmoniert. Und oftmals sind es dann die Betreffenden selbst, die sagen, da war mal eine ganz nette Erfahrung, aber ein zweites Mal muss ich mir das nicht antun. Oder umgekehrt hat es das auch gegeben, dass ich gesagt habe, also bis hierhin und nicht weiter. Und dann trennt man sich. Aber das kann man ja auch ganz geregelt machen, ohne dass nun irgendjemand mit bösen Worten oder mit Gesichtsverlust da rausgeht. Aber es ist eben halt wirklich ein sehr sensibles Gebilde, eine solche Crew auf einem so kleinen Schiff. Jeder muss ein sehr hohes Maß an sozialer Kompetenz mitbringen, muss sich zurücknehmen können, gleichzeitig sich selbst natürlich auch immer gerecht werden. Also das ist eben das, was mir auch Spaß macht, irgendwie ein solches Team hier irgendwie mit anzuleiten und Teil dieses Teams zu sein. Das ist es ja auch. Nur so funktioniert es. Also man kann das nicht hier einfach mit streng hierarchischen Strukturen durchführen, sondern man muss die Crew mitnehmen. Und wir haben ja auch so eine gewisse Altersstruktur. Also der jüngste Ole ist 18, der geht noch zur Schule und ist ein super Typ. Also der kann alles, was Takeln angeht, in der Takelage. Ich habe ihn in der Maschine mit im Technik eingewiesen. Also ein ganz großartiger junger Mann. Und dann sind hier aber auch natürlich, ja, wir sind halt überwiegend Frauen an Bord. Übrigens, das wollte ich nur mal sagen, also auch das kann man ja mal erwähnen werden, also einfach ganz tolle, junge, engagierte Frauen. Wir haben ja im Moment hier 10 Leute an Bord, also das wird hier ohne großes Gerede, wird jetzt im Moment zum Beispiel auch geregelt, wer jetzt gerade mal kocht, weil wir haben jetzt auf dieser Etappe keinen Koch dabei. Das geht dann reihum, aber ohne, dass irgendjemand da jetzt große Worte macht oder großes Brimborium. Jemand macht es halt. Und das ist eben toll in dieser Mannschaft. Und das bringt einfach unheimlich Spaß.
Super, klasse. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein mit dem Teil der Fragen unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer. Lass uns doch mal auf die Messungen zu sprechen kommen. Habt ihr jetzt in der Nordsee auch noch wieder Daten erhoben?
Ja, wir haben Eberhard Sauter, der ja beim AWI ist, arbeitet, der ja jetzt hier quasi der wissenschaftliche Leiter an Bord auch ist, der das alles unter sich hat. Der hat jetzt also natürlich ganz energisch darauf bestanden, dass jetzt hier auch ordentlich noch Messungen durchgeführt werden. Und wir haben jetzt auf der Querung der Nordsee haben wir etliche Messungen durchgeführt. Heute Morgen übrigens auch noch eine hier. Und gestern haben wir dann auch eine kleine Schrecksekunde dabei gehabt, weil wir bei etwa so knapp 300 Metern Wassertiefe, ich glaube 280 Meter Wassertiefe, die Sonde abgelassen haben und plötzlich ging sie nicht mehr hoch, weil sie sich irgendwo verhakt hat.
Das ist ja ein krasser Wert.
Ja, ich will das jetzt gar nicht beziffern, aber es ist ein hoher fünfstelliger Betrag, der da zu Buche schlägt. Und so eine CTD-Sonde ist sehr aufwendig. Sie hängt an so einer dünnen Dyneema-Leine. Das ist so eine sehr stabile, bruchfeste Leine an einer Winde. und werde dann abgelassen, eigentlich bis auf den Meeresgrund. Und wir haben über Echolot geguckt, wie tief ist es, 280. Aber sie war noch gar nicht ganz auf dem Grund, als sie sich irgendwie verhakte. Und das war irgendwie so bei 260, 270 Meter. So, das ist natürlich eine lange Strecke. Und wir haben dann mit dem Schiff versucht, hin und her zu fahren, ohne die Sonde zu verlieren. Wahrscheinlich, das vermuten wir, lag dort unten ein Wrack. Hier in diesem Bereich gibt es unzählige Schiffswracks, die hier unten liegen. Und das kann natürlich gut sein, dass sie sich dort irgendwie an so einem Wrack verhakt hat. Aber Gott sei Dank haben wir sie dann mit vorsichtigem Gezuckel und Manövrieren mit dem Schiff dann irgendwie plötzlich wieder freigekriegt und haben sie dann unversehrt wieder geborgen und haben heute Morgen gleich eine weitere Messung hinterhergeschoben.
Wahnsinn, Arvid. Mit nur am Band zuckeln kriegt man die nicht los, ne? Da muss man ja schon mit Bedacht vorgehen, damit sie sich nicht noch weiter verhakt.
Ja, man weiß ja nicht, was da unten ist. Das ist ja 270 Meter tief gewesen. Also da kann natürlich einiges sein. Also man rätselt ja nur und versucht das Beste zu machen, ohne zu großen Druck irgendwie auszuüben und ein bisschen Leine nachgeben, hochholen, nachgeben, das Schiff anders positionieren. So, das hat dann aber Gott sei Dank letztendlich alles gut geklappt.
Sieht man irgendwelche Spuren an der Sonde?
Nein, gar nichts. Und sie hat auch ganz normal gemessen, also den Datensatz hat Julia, die das immer über unseren Bordlaptop macht, ausgelesen und gespeichert. Also insofern ist das eine ganz normale Messung gewesen, außer dass die Sonde ja ein bisschen widerspenstig war, was das Hochkommen angeht.
Vielleicht müsste man sie mit einer kleinen Kamera ausstatten, damit man nächstes Mal sieht, wo sie gewesen ist.
Ja, wenn man sie dann nicht hochkriegt, nützt einem das auch nichts, weil man dann die Daten nicht hochkriegt. Außerdem bräuchte man in dieser Tiefe dann auch wieder Licht, weil da unten ist es natürlich dunkel und das wäre dann ein weiterer erheblicher technischer Aufwand. Also lassen wir es mal so, wie es ist. Wir sind ganz froh, dass wir die Sonde heil wieder hochgekriegt haben. CN Sun Technology hat uns ja diese Sonde gestellt. Also die verdienen da ja kein Geld mit, dass sie uns diese Sonde stellen. Und das machen sie schon seit Jahren. Und insofern sind wir natürlich auch sehr, sehr vorsichtig im Umgang mit diesem Equipment, weil sie uns letztlich ja gar nicht gehört. Obwohl natürlich man weiß, dass irgendwann immer mal dieser Worst Case eintreten kann. Ein Schellwart, der Geschäftsführer von CN Sun Technology, hat uns auch gesagt, also meistens verliert man diese Sonden durch Haibiss. Ich habe das erst für einen Joke gehalten, aber sagte, nein, also so große Tiefseehaie, die sehen dann so eine Sonde und denken, das ist ein silberner Fisch und beißen rein, spucken die wahrscheinlich gleich wieder aus, aber die Sonde ist dann erstmal weg. Also das scheint wohl der häufigste Verlust einer solchen Sonde zu sein. Aber in diesem Fall war es ganz sicherlich kein Hai, sondern irgendetwas anderes, aber es ist ja alles gut gegangen.
Die Sonden kommen aus Schleswig-Holstein, aus Trappenkamp und sind auf der ganzen Welt im Einsatz.
Ja, ich finde das auch total cool, dass wir hier also mit einer Technologie unterwegs sind, die ja auch nicht von irgendwelchen Großkonzernen hergestellt werden, sondern sind mittelständische Betriebe. Also CN Sun Technology sitzt in Trappenkamp, wir haben das Ocean Pack von Subsea-Tech, die sitzen in Kiel und so weiter. Also es sind ja wirklich mittelständische Unternehmen, die High-End-Messtechnik herstellen, die dann weltweit vertrieben werden und die also eben gerade auch von Forschungsinstituten natürlich dann genutzt werden, so wie wir die Daten jetzt ja eben alle ans Geomar nach Kiel schicken, wo sie dann ja ausgewertet werden, gerade diese ganzen ozeanografischen Daten auch. Und das Geomar macht dann ja gleichzeitig auch für uns diese wunderbare Beluga-Seite, wo man also quasi unsere Position sehen kann. Das IOW hat ja dort die Daten auch mit eingespiegelt über die Argo-Floats und über die Driftbojen, die wir ausgesetzt haben. Also man kann dieses ganze komplexe Programm quasi abrufen. Und das ist alles irgendwie, ja, ohne dass da ein Euro fließt. Das muss man auch mal so sagen. Also das finde ich eine ganz großartige Sache, dass wir diesen Support auf der einen Seite von der Industrie bekommen, andererseits auch von den Instituten. Und wir verdienen ja auch kein Geld damit. Wir liefern die Daten frei Haus. Also ich stelle das Schiff ja auch quasi umsonst zur Verfügung. Und ich finde, das ist so ein Pool von Interessierten, was wirklich auch so ein bisschen einzigartig ist und was, finde ich, auch ganz großartig ist, dass sowas funktioniert.
Ja, du hast einen großen Pool an Unterstützern, die einfach deine Idee, da wo du bist, Daten zu sammeln, gut finden und dich da mit ihrer Meerestechnik supporten im Grunde. Wir sollten an dieser Stelle auch noch mal kurz unsere neue Webcam erwähnen, Arvid, die ja auch von Brise gesponsert wurde und durch die alle jetzt die Möglichkeit haben, auf den gleichen Horizont zu blicken, wie du das machst.
Ja, das ist die Webcam, die ja gleichzeitig dann über so eine Starlink-Antenne läuft. Und diese ganze Anlage ist, wie du sagst, eben auch von der Reederei Brise gestellt worden, um eben überhaupt diese Datenübertragung auf den Datenfluss der Daten, die wir hier erfasst haben, sicherzustellen. Das alles greift Hand in Hand. Und mit federführend ist dabei natürlich auch die GMT, die Gesellschaft für maritime Technik, allen voran der Kopf, das muss man einfach mal so sagen, ist Petra Mahnke, die eine Networkerin ersten Grades ist und die
ja,
aber ein ganz liebenswerter Mensch einfach ist, eine ganz tolle Frau, eine Powerfrau, die da ganz viel macht und so zieht das seine Kreise, genauso wie wir eben mit der Firma Niebe, die uns finanziell das ermöglicht, überhaupt dann auch diese Leistung zu erbringen, seit Jahren jetzt zusammenarbeiten. Und Niebe passt einfach wunderbar dazu. Die stellen Wärmepumpen her und deshalb ja auch so unser Logo auf den Spuren der größten Wärmepumpe der Welt. Das ist eben halt diese atlantische Zirkulation. Das ist nicht nur der Golfstrom, der ist ja Teil eines großen Zirkulationsgeflechts sozusagen. Und wie man weiß, gibt es dort ja große Befürchtungen, dass aufgrund des Klimawandels sich diese ozeanischen Zirkulationen verändern können, mit gravierenden Auswirkungen, die man wohl so noch gar nicht irgendwie erfassen kann. Und die Daten, die wir sammeln, die fließen ja auch eben in diesen Erkenntnispool, wenn ich so sagen darf, mit ein. Und ohne die Unterstützung von einem solchen Unternehmen wie Niebe ginge das nicht. Also man muss immer vorsichtig sein, wenn man jetzt Namen nennt, weil man leicht Gefahr läuft, irgendjemanden zu vergessen, der auch ganz großen Anteil daran hat. Du hast es ja auch, Bärbel, mit deinem Podcast, den du machst. Und so gibt es ganz viele andere. Also das ist so wirklich schon in der heutigen Zeit, wo alles irgendwie so durchkommerzialisiert ist, wo immer der Return of Expenses so im Vordergrund steht und so weiter, dass dann ein solches Projekt auch wirklich über lange Zeiträume durchführbar ist. Das macht nicht nur Spaß, sondern ich finde, das ist auch irgendwie immer so ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, was viele Dinge, die nicht so gut laufen, angeht.
Ja, aber das ist auch einfach dieser ganze gute Geist, der rund um die Dagmar Orn herrscht, den du verbreitest, den Brigitte verbreitet, den das ganze Team Arvid an Bord und auf dem Festland verbreitet. Also es macht einfach Spaß, Teil dieses großen Ganzen zu sein.
Ja, das freut mich zu hören. Also dann lass uns mal so weitermachen, ne?
Mogwi, Arvid, sag mal, wie geht's denn jetzt weiter bei euch?
Also wir laufen jetzt, ich glaube jetzt so in anderthalb Stunden in den Hafen von Skagen ein und werden dann heute Abend wahrscheinlich so eine kleine Abschiedsparty machen, weil zwei ja aussteigen müssen, der Thomas und der Ole, die müssen uns verlassen. Ole muss zur Schule, Thomas muss zur Arbeit und zur Familie zurück und die haben sowieso schon alle ein bisschen überzogen. Und dann werden wir ein bisschen, ja, wie immer, so ein bisschen Wartung am Schiff machen und dann sicherlich auch in der Ostsee noch weitere Messungen durchführen. Und Ende August, wie wir es von Anfang an gesagt haben, Ende August sind wir zurück. Den genauen Tag sage ich jetzt noch nicht, aber Ende August wird es sein und so lange ist das ja.
Okay, wir sind gespannt, Arvid. Ja, dann liebe Grüße an Bord und bis dahin werden wir bestimmt noch eine Podcast-Folge zusammen produzieren.
Machen wir, Bärbel. Liebe Grüße zurück und euch allen auch so einen schönen sonnigen Tag, wie wir ihn hier haben.
Danke.
Tschüss, tschüss.
Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Fiening.